Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the world.
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Hier ist Voice of Indonesia mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Die Neutralität von Beamten bestimmt die Qualität der Demokratie bei den Wahlen. Der Industrieminister forderte die Industrieunternehmen auf, Massenaktivitäten zu vermeiden. Indonesien prüft Zusammenarbeit mit Großbritannien, Deutschland und Dänemark zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen. Indonesien ernannt Ehrenkonsul in Durban, um Beziehungen zu Südafrika zu stärken. Das Ministerium für Umwelt und Forstwirtschaft veranstaltete ein virtuelles Klimafestival 2020. Serbien interessiert am Kauf einer in der Türkei hergestellten Kampfdrohne. Hören Sie nun die Einzelheiten. Der Vizepräsident Ma'ruf Amin hat am Mittwoch eine Rede bei der virtuellen Kampagne für die Neutralitätsbewegung des nationalen öffentlichen Dienstes in der offiziellen Residenz des Vizepräsidenten in Jakarta gehalten. Dabei sagte der Vizepräsident, die Neutralität der Beamten sei ein entscheidender Faktor für die Qualität und den Erfolg der Umsetzung der Regionalwahlen oder Pilkada 2020. Er fuhr fort, Neutralität sei eine der Determinanten für die Qualität der Demokratie und der Auseinandersetzung bei allgemeinen Wahlen. Pilkada sei ein Verfassungsauftrag sowie ein Mittel für die Menschen, ihre politischen Bestrebungen für demokratische Weise zu vermitteln. Deshalb forderte Ma'ruf Amin, dass die Pilkada 2020 gleichzeitig offen, rechenschaftspflichtig, mit Integrität und Neutralität durchgeführt werde. In der Veranstaltung Virtuelle Kampagne wurde die Beamtenneutralitätserklärung auch im Rahmen der Pilkada 2020 durchgeführt. Die Erklärung enthält 4 Verpflichtungspunkte, die von allen Beamten werden der Durchführung der Pilkada-Phasen ausgeführt werden müssen. Diese Verpflichtung bestehe darin, das Prinzip der Beamtenneutralität aufrechtzuerhalten. Der indonesische Industrieminister Agus Gumiwang Kartasasmita hat die Industrieakteure und Industriemobilienunternehmen aufgerufen, Massenaktivitäten beispielsweise in Form von Demonstrationen und Streiks zu vermeiden. Dies berge das Risiko, die Übertragung des Coronavirus zu verursachen, was die Sicherheit der Arbeitnehmer gefährden und die industrielle Produktivität beeinträchtigen können, sagte er in Jakarta. Er sei der Ansicht, dass die Industrieunternehmen die Gesundheitsprotokolle bisher gut umgesetzt hatten und lobte dass sie routinemäßig eine Sozialisierung der Mitarbeiter durchführten. Das Industrieministerium hat auch ein Schreiben an Unternehmen gesendet, um die Aktivitäten ihrer Arbeitnehmer innerhalb und außerhalb ihres Arbeitsumfelds überwachen und kontrollieren zu können. Der Industrieminister sagte, dass in dieser Situation Wachsamkeit erforderlich sei und die Gesundheitsbedingungen im Arbeitsumfeld und die industrielle Produktivität im Industriesektor Priorität hätten. Diese Faktoren unterstützen die wirtschaftlichen Bedingungen, die sich nach Schweden Auswirkungen voraussichtlich weiter verbessern werden. Die Kontrolle des Klimawandels in Indonesien erfordert einen nationalen und internationalen Prozess, der iterativ und synergistisch ist. Der Umgang mit dem Klimawandel auf internationaler Ebene, die im Rahmen der Klimakonvention UNFCCC erörtert wird, wird im Rahmen des Verhandlungsprozesses der Parteien festgelegt, die das UNFCCC-Abkommen ratifiziert haben. Dieses Abkommen umfasst derzeit 194 Länder und ist verbindlich. Indonesien hat mit internationaler Hilfe ein Ziel von 41% der Treibhausgasemissionen. Ruanda Agung Sugardiman, der Generaldirektor für Klimaschutzkontrolle, sagte am Mittwoch in einer Pressekonferenz in Jakarta, dass Indonesien die Möglichkeit zur Zusammenarbeit mit Großbritannien, Deutschland, Dänemark und anderen Ländern prüfe, um die Treibhausgasemission um 41% zu senken. Es gibt mehrere Länder, die wir erkundigen können, um diese Zusammenarbeit unterstützen zu können. Zum Beispiel aus Großbritannien, aus Deutschland, dann aus Dänemark und mehreren skandinavischen Ländern, um zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen Indonesiens beizutragen. Ruanda Agung Sudirman hoffe, dass die bilaterale und multilaterale Zusammenarbeit das Bewusstsein aller Parteien für Fragen des Klimawandels schärfen wird, sodass immer mehr Teile der Gesellschaft eine aktive Rolle bei der Verwirklichung des Engagements und der Ziele für die Kontrolle des nationalen Klimawandels spielen. Gemäß dem national festgelegten Beitrag NDC konzentriert sich Indonesien auf die Reduzierung der Treibhausgasemissionen in 5 Sektoren, nämlich Wald und Land, einschließlich Torf, Abfall, Energie und Verkehr, Industrie und Landwirtschaft. Die Umsetzung des NDC in Zusammenarbeit mit regionalen Regierungen, Unternehmen und Gemeinden sowie Entwicklungspartnern, die wichtige Teile der Gesamtumsetzung der Maßnahmen des Klimawandels in Indonesien sind. Die indonesische Regierung hat Ibrahim Patel offiziell zum Ehrenkonsul der Republik Indonesien mit Sitz in Durban ernannt, um die bilateralen Beziehungen zu Südafrika zu stärken. Die Ernennung von Ibrahim Patel wurde vom indonesischen Botschafter in Südafrika Salman Al-Farisi gemäß einer schriftlichen Erklärung der indonesischen Botschaft in Pretoria, die die Nachrichtenagentur Antara am Mittwoch erhalten hat, eröffnet. An dem Ernennungspakt nahm unter anderem der Gouverneur der Provinz KwaZulu-Natal oder KZN Sikalala teil. Dabei betonte Botschafter Salman, dass die Anwesenheit des indonesischen Ehrenkonsuls Ausdruck der Ernsthaftigkeit der indonesischen Regierung in der Entwicklung der bilateralen Zusammenarbeit mit Südafrika, insbesondere der Provinz KZN, sei. Er hofft, dass der Ehrenkonsul Indonesien als Brückenbauer mit verschiedenen Interessengruppen in Südafrika zusammenarbeiten werde, um die Interessen der beiden Länder im Bereich der Wirtschaft, des Handels und Tourismus zu vertiefen. Zuvor traf sich Botschafter Salman auch mit der Geschäftswelt in Durban, wie der Standard Bank Sumitomo Ruber, der Handelskammer von Minara und den Eigentümer von Business Schools in Durban, um eine Reihe von Kooperationen zu besprechen. Darüber hinaus hat die indonesische Botschaft in Pretoria ein Treffen mit der Hafenbehörde in Durban abgehalten, um den Umgang mit indonesischen Besatzungsmitgliedern in südafrikanischen Gewässern zu koordinieren. Das indonesische Ministerium für Forstwirtschaft und Umwelt veranstaltete vom 7. bis zum 27. Oktober in Jakarta ein Klimafestival zum Thema der Stärkung der Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels und zur Anpassung an den Klimawandelwerten der COVID-19-Pandemie. Bei der virtuellen Eröffnung am Mittwoch sagte der Vizeminister des Ministeriums Alu Dohong, dass das Klimafestival die Fähigkeit der Menschen beschleunigen sollte, sich an den Klimawandel anzupassen und zur globalen Temperaturkontrolle beizutragen.
Festival Iklim ini kita harapkan banyak inovasi-inovasi baru.
Wir hoffen, dass dieses Klimafestival viele neue Technologie oder sonstige Innovationen bringen wird, um unsere Anpassungsfähigkeit an den Klimawandel zu Indonesien zu beschleunigen und in einem Beitrag zur Kontrolle der globalen Temperaturerhöhung in der Welt unter 2 Grad zu leisten. Dohong fügte hinzu, dass das Klimafestival 2020 in einer anderen Situation durch eine virtuelle Ausstellung und Technologie anpassen musste. Das Ministerium startet ein Programm zum Kapazitätsaufbau für indonesische Verhandlungsführer entsprechend der internationalen Umweltkonventionen wie der Rahmenkonvention der Vereinten Nationen zum Klimawandel UNFCCC oder der Konferenz der Parteien. Der serbische Präsident Alexander Vučić hat angekündigt, unbemannte Luftfahrzeuge aus der Türkei zu kaufen. Vučić lobte die Bayraktar-Kampfdrohnen und sagte, dass sein Land sehr an Drohnensystemen interessiert sei und in Zukunft sicherlich mehr kaufen würde. Vučić sagte am Mittwoch der Presse im serbischen Palast in der Hauptstadt Belgrad, er wolle schon immer die Sicherheit Serbiens verbessern. Er hat niemanden bedroht oder angegriffen. Er betonte, Serbien sei ein völlig neutrales Land in Bezug auf das Militär. Vučić fuhr fort, sein Land wolle seinen eigenen Luftraum und sein eigenes Territorium verteidigen und schützen. Die bewaffnete UAF Bayraktar TB2 wurde von der türkischen Verteidigungsfirma Baykar Technologie entwickelt und hergestellt. Sie werden für Erklärung und taktische Überwachungsmissionen entwickelt und können auch Munition transportieren, Angriffe ausführen und Laserziele erfassen. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, hören Sie nun die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 17.306,84 Rupia. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 16.041,22 Rupia. Der US-Dollar stand heute bei 14.708,13 Rupia. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 25 bis 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 70-90%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
For COVID, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Voice of Indonesia.
Der Kommentar hat heute: Das Gesetz zur Schaffung von Arbeitsplätzen fördert die Beschleunigung der Migration von Fernsehsendungen von analog zu digital zum Thema. Das Gesetz zur Schaffung von Arbeitsplätzen wurde am Montagnachmittag offiziell verabschiedet. Nachdem mehr als 7 Monate lang zwischen des indonesischen Parlaments, DPR und der Regierung über das Gesetz nachgedacht worden war. Das Gesetz zur Schaffung von Arbeitsplätzen, auch als Omnibusgesetz bekannt, wird den Rundfunk- und Telekommunikationssektor erheblich verändern, einschließlich der Migration von Fernsehsendungen von analog zu digital. Die Migration von analogen zu digitalem Fernsehen wurde tatsächlich seit 2009 eingeleitet. Dies ist jedoch nicht eingetreten, da es keinen rechtlichen Rahmen für die Umsetzung gibt. Infolgedessen liegt Indonesien bei der Digitalisierung terrestrischer Fernsehsysteme weit zurück. Mehrere europäische Länder haben seit der Weltfunkkonferenz 2007 den Prozess der Digitalisierung des Fernsehens von mehr als einem Jahrzehnt abgeschlossen. Die asiatischen Länder wie Japan haben ihre Digitalisierungsprozess im Jahr 2011 und Südkorea im Jahr 2012 abgeschlossen. Thailand und Vietnam haben begonnen, die Digitalisierung des Fernsehens, bekannt als Analog Switch Off oder gekürzt ASO, im Jahr 2020 schrittweise abzuschließen. Malaysia und Singapur haben im Jahr 2019 mit ASO landesweit abgeschlossen. Die Beschleunigung der Digitalisierung des Fernsehens ist eine wichtige Entwicklungsagenda in Indonesien, die sofort umgesetzt werden muss. Es gibt mehrere Gründe, warum es wichtig ist, die Digitalisierung des Fernsehens sofort zu beschleunigen. Erstens muss aus Sicht des öffentlichen Interesses der Prozess der Digitalisierung des Fernsehens sofort durchgeführt werden, um eine effizientere und optimalere Sendequalität zu erzielen. Bisher fühlen sich die Menschen aufgrund der Qualität der Übertragung, die nicht der neuesten Technologie entspricht, zurückgelassen. In Bezug auf Daten von Nielsen sehen 69% der Indonesier immer noch über ein terrestrisches System oder frei empfangbar, mit analoger Technologie fern. Dies ist eine Ironie, bei der Menschen bereits über ein Smart TV-Gerät oder Smart TV verfügen. Aber digitale Sendungen nicht nutzen könnten. Zweitens können im Hinblick auf den Mehrwert bei der Frequenzstrukturierung mit der Beschleunigung der Digitalisierung Frequenzen neu angeordnet und für die Bereitstellung anderer Dienste verwendet werden, insbesondere für öffentliche Dienste und schnelle Internetdienste. Mehrere Länder haben die Effizienzergebnisse des Frequenzspektrums aus der Digitalisierung des Fernsehens genutzt, um den Hochgeschwindigkeits-Internetzugang zu verbessern. Es ist zu hoffen, dass die Unternehmer und die Investoren in der Rundfunksbranche sofort Synergien schaffen müssen, um die erfolgreiche Migration von analogem zu digitalem Fernsehen zu unterstützen. Soweit Kommentar.
Wir beginnen Vergangenheit und Gegenwart mit dem 8. Oktober 1912, dem Ersten Balkankrieg. Der Erste Balkankrieg war eine Reihe von Kämpfen, die von dem 8. Oktober 1912 bis zum 18. Mai 1913 zwischen der Balkanliga, und zwar Serbien, Montenegro, Griechenland und Bulgarien, gegen das türkische Osmanische Reich stattfanden. Dieser Krieg war der erste Teil der Balkankriege auf der Balkanhalbinsel und zielte darauf an, das von der Türkei kontrollierte Mazedonien zu erobern. Der Krieg endete mit einem Sieg für die Balkanliga und der Unterzeichnung des Londoner Abkommens. Nach Kriegsende kam es zu einem Streit über die Gebietsgrenzen zwischen den Mitgliedern der Liga, der zum Ausbruch des Zweiten Balkankrieges führte. Wir kommen zum 8. Oktober 1929, der Einweihung des Jakarta-Kota-Hauptbahnhofs. Der Jakarta-Kota-Hauptbahnhof, auch bekannt als Beos oder Batavia Suite, wurde ursprünglich um 1887 erbaut und 1926 geschlossen, um in das heutige Gebäude umgewandelt zu werden. Etwa 200 Meter von diesem geschlossenen Hauptbahnhof entfernt wurde der zeitige Jakarta-Kota-Hauptbahnhof gebaut. Der Bau wurde am 19. August 1929 abgeschlossen und am 8. Oktober 1929 offiziell genutzt. Die Einweihungsfeier wurde im großen Umfang mit der Pflanzung eines Bufferkopfes durch den Generalgouverneur von Niederländisch-Ostindien A.C.D. de Graeff durchgeführt, die von 1926 bis 1931 regierte. Wir beenden heute in der Geschichte mit dem 8. Oktober 2009, als ein Meteor in Bone, Provinz Sulawesi fiel. Das Knochenmeteor-Explosionsereignis ist ein natürliches Ereignis, das am 8. Oktober 2009 in Form des Eintritts eines Asteroidenfragments in die Erdatmosphäre und der Explosion im Weltraum auftrat. Diese Explosion verursachte bei den Anwohnern Angst. Dieser Vorfall tötete indirekt einem Opfer aufgrund von Herzproblemen aufgrund eines Schocks. Am 23. Oktober 2009 veröffentlichte die NASA einen Bericht, in dem festgelegt wurde, dass die Explosion durch Infraschallanalyse mehrerer illegaler Überwachungsbehörden für nukleare Explosion entdeckt wurde. Die Stärke der Explosion wird auf fast 50 Kilotonnen TNT geschätzt, was etwa dem Dreifachen der Stärke von Hiroshima-Atombombe entspricht. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Sesuatu telah tiada, kurindukan suasana baru, harapan berubah hidupku, mengisi kehampaan diri, untuk mengganti yang telah pergi.
Demi kebahagiaanku, ya
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, unser Indonesien behandelt heute das Thema Feier des Welttags des Wohns- und Siedlungswesen, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, der indonesische Präsident Joko Widodo hat die Wichtigkeit einer neuen städtischen Agenda bei der Eröffnung bei der globalen Feier des UNO-Habitat-Tages, die am Montagabend, den 5. Oktober, im Rathaus von Surabaya, der Hauptstadt der Provinz Ostjava, stattfand, betont. Er sagte in seiner virtuell ausgestrahlten Rede, dass man damit überzeugt sei, dass die neue städtische Agenda nicht länger verzögert werden könne. Es leben nur 55% der Weltbevölkerung in Städten und im Jahr 2050 wird sich die Zahl der in städtischen Gebieten lebenden Menschen auf 68% steigen. Die höchste Steigerungsrate wird auf den Kontinenten Asien und Afrika verzeichnet. Laut Joko Widodo wird Indonesien im Jahr 2030 voraussichtlich etwa 300 Millionen Einwohner haben und 63% werden in städtischen Gebieten leben. Präsident Joko Widodo hält die neue städtische Agenda für sehr wichtig. Wenn diese nicht ernsthaft vorbereitet werde, könne das rapide Wachstum zu Problemen wie Bevölkerungsdichte, Umweltschäden, Verknappung des öffentlichen Raums und der Basisinfrastruktur, insbesondere zu sauberem Wasser und sanitären Einrichtungen, wie auch zu Wohnraum- und Stadtproblemen führen. Er ist davon überzeugt, dass die Urbanisierung eine Chance für den Fortschritt der Nation und ein Zentrum für Kreativität und Innovation werden könne, das Wirtschaftswachstum ankurbeln und die Lebensqualität ihrer Bürger verbessern könne, wenn die städtische Agenda gut behandelt würde. Dazu sagte die Bürgermeisterin von Surabaya, Tri Risma Harini, dass Wohnsiedlungen im Dorf einer der Schlüssel zur Lösung des Umgangs mit Covid-19 seien und auch die dörfliche Kultur werde sich nicht verändern. Mit dem Thema Wohnen für alle, eine bessere städtische Zukunft wurde in Zusammenarbeit mit UN-Habitat, der Organisation der Vereinten Nationen im Bereich der Siedlung und der nachhaltigen Stadtentwicklung, der UN-Welttag 2020 abgehalten. Einer der Gründe für die Wahl Surabayas als Gastgeber war die Leistung seiner Bürgermeisterin im städtischen Siedlungsbereich Tri Risma Harini bei der UN-Habitat im Jahr 2018. Risma erhielt den Preis Scroll of Honor von der UN-Habitat im UN-Hauptquartier in Nairobi, Kenia, für ihre Politik zur integrativen Stadtplanung in Surabaya, damit es keine Bürger mit niedrigem Einkommen gibt, die sich zurückgelassen fühlen. Liebe Zuhörer, das war unser Indonesien.
Masih terbayang dalam anganku yang terindah tentang kita. Namun ternyata tak semudah yang terjadi dalam harapku, dalam mimpi. Thank you. tahu dia dan membisu bicara.
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Serup kaitkan program Bunda Baris Indonesian Raden Birji Dacu Ain Oh Dimulukan Curaisen Umden Ngur Bluat Strand Cubesuhan. Curer dika insel ligen zutlih den hab insel kepala burung pon irian jaya weslih der aru insel un not oslih der tanimbar insel in der provins der Muluken. Dika insel mestin oscoy hop insel kai kecil un kai besar by the provinsi im zut osten des betirkes wes Muluken midir hopstad langur. Mit seinen 119 Inseln ist Kai ein Touristenziel für diejenigen unter ihnen, die den Meerestourismus lieben. Um dorthin zu reisen, können sie mit dem Flugzeug von der Stadt Ambon zum internationalen Flughafen Karel, Satu Suituben, auf den Insel Kai kecil fliegen. Auf den Kai-Insel gibt es verschiedene touristische Objekte, die sie besuchen können. Einer davon ist der Murbluat Strand. Dieser befindet sich am Dorf Ngilngik im Südosten von Molukan. Liebe Zuhörer, der Murbluat Strand befindet sich im Dorf Ngilngik im Bezirk Südost Molukan. Mur in der Sprache Kai bedeutet Sand. Der Strand liegt etwa 18 km von Langur, der Hauptstadt von Südost Molukken entfernt. Da er nach Westen ausgerichtet ist, eignet er sich zur Ansicht auf Sonnenuntergänge. Murbluat erstreckt sich über 3 km und ist auch als Pasir Panjang Strand bekannt. Der Sand ist so glatt und weich, und National Geographic nennt ihn den Strand mit dem weichsten Sand in Asien. Das Meer ist sanft und flach. Sie müssen keine Angst haben, hier zu schwimmen, denn die Wellen brechen bereits in einer Entfernung von 100 Metern vom Land. Bei Ebbe verwandelt sich das flache Gebiet in eine weiße Wüste. Liebe Zuhörer, wenn Sie am Strand von Urbroad sind, können Sie auch von Weitem beobachten, wie die lokalen Fischer ihre Netze ausbreiten. Dies ist ein interessanter Anblick. Die beste Zeit, um den Strand Urbroad zu besuchen, ist zwischen April, Mai und Oktober bis Dezember, da die Wellen in diesen Monaten relativ ruhig und das Klima angenehm ist. Entlang der Küste befinden sich mehrere Unterkünfte in Form von einfachen Villen und Bungalows mit Preisen von etwa 500.000 Rupiah pro Nacht. Das war unser Bericht über den Urbroad Strand. Kita hören uns wieder im lain Programm Wunderbares Indonesien mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören!
Agar mereka bahagia. cinta dalam hidup di dunia, saling berbagi kasih dan rasa antara sesama manusia.
Of Indonesia.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das präsentieren, in dem Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten.
Liebe Zuhörer, wir treffen uns wieder im Programm Dies und Das. Heute informieren wir Sie über das intelligente Boot E-Boot. Liebe Zuhörer, am 29. September 2020 startete das Technologieinstitut von 10 November Surabaya ITS ein unbemanntes intelligent Boot E-Boot in der Werft von PT Galangan Kapals Madura in Bangkalan Ostjava. Dieses Schiff wurde entworfen, um vor verschiedenen Wettern bestehen zu können, wenn es an einem Ort mit bestimmten Koordinaten geschickt wird. Beispielsweise wird das Boot geschickt, um Opfer von Schiffunfällen zu evakuieren. Direktor der ITS Surabaya, Muhammad Ashrari, erklärte, dass E-Boot von einem Team von Dozenten und Studenten mit insgesamt 41 Personen hergestellt wird. Das Boot wurde bei dem 7. ITS Lustrum eingeweiht. Dieses Boot soll die Erfindung früherer Produkte wie den Reiseroboter und das Smart Car Intelligent Auto E-Car vervollständigen. Liebe Zuhörer, Muhammad Ashari erklärte, dass E-Boot mit der Intelligent Technology wurde entworfen, um es kontrolliert zu orten, der bestimmten Koordinaten sichern zu können. Das dient dazu, ein Risiko für die Sicherheit einer Besatzung auszuschließen, wenn das Boot bei sich verändernder Wetterlage und hohen Wellen ausfahren muss. wen es aina internet verbindung in betrips regionen gibt, kann der Benutzer diese über die Anwendung von User Interface oder Benutzer Oberfläche sowohl webbasiert als auch über Android Geräte steuern. Liebe Zuhörer, in der nächsten Phase der Forschung und Entwicklung wird das E-Boot Funktionen in Form von Ladungen und der Bestimmung von Koordinatenzielen für ein größeres Seegebiet aufweisen. Derzeit kann das E-Boot einen Weg bis zu mehr als 10 Kilometer zurücklegen, was vom Betreiber mit bestimmten Anwendungen koordiniert wird. Das E-Boot kann alleine fahren und automatisch zurückkehren. So kann der Betreiber es mit den bestimmten Anwendungen wie die Online-Motorrad-Taxi-Anwendung steuern. Aber das E-Boot kann auch an seinen ursprünglichen Ort zurückkehren. Das Boot wird mit einer hochauflösenden Kamera ausgestattet, sodass man bei der Evakuierung von Unfallopfern im Meer auswählen kann, welches Objekt zuerst transportiert werden soll. In der durchgeführten Simulation kann das E-Boot auswählen, wie Personen oder Boxen gerettet werden sollen. Das E-Boot kann auch einen sicheren Punkt wählen, wenn es ein ertrinkendes Opfer findet. Liebe Zuhörer, das war dies und das über das E-Boot von der Voice of Indonesia in Jakarta. Wir treffen uns wieder im gleichen Programm mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören!
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi.voinews.id.